SWR Kultur Gespräch
mit Doris Maul und mit dem Kulturwissenschaftler, Germanisten und Publizisten Jens Biski. Hallo Jens Biski, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Maul, ich bin gern hier.
Jens Biski ist Autor zahlreicher, dicker, lesenswerter Bücher über Berlin, über die deutsche Frage, über Heinrich von Kleist und über Weimar. Die Entscheidung, Deutschland 1929 bis 1934, heißt sein aktuelles Werk zur Weimarer Republik. Viel diskutiert, viel zitiert auch. Außerdem hat Jens Biski 20 Jahre als Feuilleton-Redakteur für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet. Seit 2021 ist er beim Hamburger Institut für Sozialforschung, geschäftsführender Redakteur des sozialwissenschaftlichen Internetportals Soziopolis und der Zeitschrift Mittelweg 36. Außerdem moderiert er dort zusammen mit seiner Kollegin Hanna Schmidt-Ott den gleichnamigen Podcast. Herr Biski, in einem Interview zu Ihrer Berlin-Biografie haben Sie gesagt, zu Beginn des Schreibens hätten Sie wirklich überlegen müssen, wo fange ich an? Und tatsächlich, das ging mir jetzt bei der Konzeption dieser Sendung auch so. Ihre Biografie ist so komplex, fast so komplex wie die Geschichte der Stadt Berlin.
Nee, das muss ich zurückweisen. Ja, es ist deutlich einfacher.
Aber da ist ordentlich was passiert im Leben von Jens Biski. Viel Wandel, viele Veränderungen. Außerdem sind Sie ein ausgesprochen produktiver schreibender Zeitgenosse. Also in der Erstauflage hat Ihre Berlin-Biografie 976 Seiten, 992 sogar.
Die fängt aber auch 1650 an mit einem kleinen Vorspiel. Aha. Und hört in der Gegenwart erst auf. Das ist eine Menge Stoff zu erzählen. Deswegen ist es so dick. Man kann das Buch als Türstopper nutzen. Man kann Einbrecher damit in die Flucht schlagen. Man kann es auch lesen.
Ja, ich wollte nur einen anderen Punkt machen. Also produktiver schreibender Zeitgenosse auch noch dazu. Solche dicken Bücher zu schreiben, das dauert. Deshalb die Frage, jetzt kommt's: Welche Rolle spielen Fleiß und Disziplin in Ihrem Leben?
Also ich bin in meiner Jugend immer dazu angehalten worden, fleißig zu sein und Disziplin zu halten. Deswegen halte ich mich selber für faul, aber nicht für undiszipliniert. Ich komme ungern unpünktlich. Ich halte mich im Grunde an Regeln, also ich gehöre zu den langweiligen Leuten, die Steuern zahlen, Licht am Fahrrad haben, anderen die Türen aufhalten. Das erleichtert das Leben aber ungeheuer, weil wenn man so eine gewisse Struktur, so ein paar Regeln einhält, kann man sich dann viele Freiheiten nehmen, sich halt nachts irgendwie an den Schreibtisch setzen und irgendwo anfangen, ein Buch zu schreiben, ohne genau zu wissen, wo man dann landet.
In einem Podcast der Zeit haben Sie Anfang des Jahres auf die Frage, warum beschäftigt man sich mit Geschichte, gesagt, um weniger überrascht zu sein von dem, was kommt. War das eines der Motive, warum Sie dieses Buch über Weimar geschrieben haben, die Entscheidung?
Das war ganz entscheidend. Eine große Rolle hat auch gespielt, dass so viele plötzlich von Weimarer Verhältnissen geredet haben. Jeder hat das schon mal gehört. Und ich mag es nicht, wenn in Floskeln gesprochen wird, wenn nur Klischees aufgerufen werden. Ich möchte dann gern konkret und genau wissen, wovon die Rede ist und was meint Weimarer Verhältnisse. So ungefähr verstehen wir das, aber das Ungefähre ist genau das Problem. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich versuche mal aufzuschreiben, wie das ist, wenn man morgens die Zeitung aufschlägt, eine schlechte Nachricht zu einer ungelösten Krise bekommt und dann kommt die nächste Krise, das nächste Problem, die nächste schlechte Nachricht, sodass in einem Strudel jede Normalität sich aufzulösen scheint. Wie reagieren dann Menschen, Zeitgenossen? Das hat mich interessiert, deswegen habe ich dieses Buch über die letzten 5 Jahre, also zwischen 2 Beerdigungen aufgespannt, der von Stresemann und der von Hindenburg geschrieben.
Ja, Sie nennen sogar, wenn jemand leichtfertig von Weimarer Verhältnissen spricht, nennen Sie das frivol, glaube ich.
Ja, ich finde es frivol, sich auf die Vergangenheit zu beziehen, wenn man sie nur benutzt, um das, was man ohnehin glaubt, mit größerer Dringlichkeit zu sagen, um die eigene Meinung zu verstärken. Und dann ist das ein Geschehen, das hat beim Schreiben mir auch große Probleme bereitet, das ungeheuer blutig war. Es gibt viele 100 Tote in den politischen Auseinandersetzungen dieser Zeit, in Straßenkämpfen, durch politische Morde. Und ich finde, man soll über Tote nicht leichtfertig reden.
Wer nur auf Wiederkehr schaut, verpasst die Unterschiede, auf die es ankommt. Das ist auch ein Zitat aus Ihrem Weimar-Buch. Wir haben darüber gesprochen, dass Sie es frivol finden, wenn jemand leichtfertig von Weimarer Verhältnissen spricht. Aus Ihrer Sicht, welches sind die wesentlichen Unterschiede zwischen der politischen Situation Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre und dem Deutschland des Jahres 2025?
Die Demokratie in dieser Republik gibt es schon seit, wann wollen wir sie datieren? Datieren wir sie auf 1949. Das ist sehr lange her. Die Weimarer Republik war eine junge, noch experimentierende, sich selbst nicht gewisse Demokratie. Das ist eine ganz frische, aus der Niederlage entstandene politische Ordnung gewesen und entsprechend instabil und bei vielen unbeliebt war sie auch. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Wir haben heute, trotz aller Bedrohungen, trotz aller Aufregungen, dieser gestiegenen Grunderregung, ein großes Vertrauen dann doch in das Bundesverfassungsgericht, in die Justiz, in die Polizei. Große Erwartungen in das Funktionieren dieses Landes, das ist in der Weimarer Republik sehr anders gewesen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben nicht Hunderttausende in Uniform paramilitärischer Verbände auf der Straße. Gewalt gibt es, aber sie wird geächtet. Das ist in der Weimarer Republik anders. Drittens, die ökonomischen Verhältnisse sind unvergleichlich komfortabler. Ich ärgere mich auch im Supermarkt, wenn Butter wieder mal mehr kostet oder Olivenöl oder was immer man da nehmen mag als Beispiel. Das ist aber was anderes, als festzustellen, dass im Winter 1930 der Hunger als Massenerscheinung in Deutschland wieder zurück ist. Und Hunger zerstört ja das Ich. Wir haben in Berlin, habe ich das Beispiel einer Arbeiterfamilie und deren Haushaltsplan da aufgelistet. Und da kauft die Familie einen Pullover, natürlich für den Vater. Und diesen Pullover, den kaufen die auf Kredit. Ein Pullover auf Kredit, da hat man ungefähr den Zeithorizont und die Periode der Sicherheit, die diese Leute vor sich hatten. Das ist sehr anders. Wir haben Rechtspopulisten. Wir haben eine, wie ich finde, widerliche Partei, die erstarkt seit vielen, vielen Jahren, die AfD. Aber die AfD ist nicht die NSDAP. Das ist keine radikale faschistische Bewegung, wie wir sie aus der Zwischenkriegszeit in ganz Europa und erst recht in Deutschland kennen. So viele Unterschiede, und da könnte man jetzt noch mehr nennen, muss man aufmachen. Auf der anderen Seite habe ich beim Schreiben und jetzt auch bei Lesungen, Diskussionen über das Buch immer wieder Déjà-vu-Effekte gehabt. Und ich dachte, na, das scheint ähnlich zu sein, aber man beschäftigt sich doch nicht mit Geschichte, um sich dann hinzusetzen und zu sagen, na, habe ich euch doch gesagt, so kommt es. Sondern um mit einem anderen, verfremdeten, genaueren Blick auf die Gegenwart zu schauen.
Und dennoch, Déjà-vu, Sie haben die Unterschiede jetzt aufgezeigt, aber ganz überraschend ist es natürlich nicht, dass in politischen Analysen dann eben doch die Weimarer Verhältnisse bemüht werden, weil, Stichwort wackelnde Brandmauer zwischen CDU und AfD, dann die Schwäche der SPD, vor allem bei ihrer Kernwählergruppe. 38% der Arbeiter und Arbeiterinnen haben bei der letzten Bundestagswahl tatsächlich AfD gewählt. Deutlich mehr als bei der Wahl davor. Dann die Ablehnung der Bürgerlichkeit in bestimmten gar nicht so kleinen Kreisen. Gleichzeitig eine apokalyptische fast Stimmung, vielfach auch Polykrisenstimmung genannt. Deshalb jetzt nochmal andersrum gefragt, als wie bedroht nehmen Sie unsere heutige Demokratie wahr?
Ich würde da zwei einander widersprechende Aussagen nebeneinander stellen und sagen, beide gelten. Wenn man sich die Bundesrepublik anschaut, dann ist sie ja wirklich erstaunlich stabil. Und das schon sehr lange. Es regieren CDU oder SPD. Und das seit Gründung der Bundesrepublik. Mit Herrn Merz ist jetzt auch keine junge, überraschende Kraft Bundeskanzler geworden, sondern jemand, den wir auch aus den 90er Jahren gut kennen. Die Parteienlandschaft hat sich leicht verändert, verglichen mit den Veränderungen in anderen europäischen Ländern. Kaum. Also es hat die Neugründung der AfD gegeben und es hat die Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht gegeben. Ansonsten hat sich die Parteienlandschaft nicht dramatisch verändert. Es haben sich die Verhältnisse in den Parteien, zwischen den Parteien verändert. Da scheint vieles sehr stabil. Auf der anderen Seite nehme ich aus verschiedensten Gründen, und ich will drei oder vier gleich nennen, dann doch diese politische Ordnung als sehr bedroht wahr. Zum einen, weil alle glauben, dass sie bedroht ist und ja auch von der letzten Patrone geredet wird, wenn man sowas sagt und es nicht leichtfertig frivol sagt, dann hat das Folgen auch für die Wahrnehmung der Wirklichkeit und dafür, wie man darauf reagieren kann. Dann haben wir Außenverhältnisse, bei denen ich kein glückliches Ende vorhersehen kann. Meine Fantasie reicht nicht aus, mir vorzustellen, wie nach diesem brutalen, verbrecherischen Angriff Russlands auf die Ukraine dort eine Befriedung auch nur möglich sein kann. Eine Befriedung, die nicht den Frieden des Lagers unter Folter meint. Und auch den Krieg im Nahen Osten, der nach diesem Terrorangriff vom 7. Oktober begonnen hat, sehe ich im Moment nicht irgendwo enden. Ich sehe da nicht, wie dort stabile, befriedete Verhältnisse so schnell entstehen können. Das wird uns noch lange beschäftigen. Das sind so Außenbedingungen, die dazukommen. Und das andere ist, dass ich sehr viel Ratlosigkeit merke. Ratlosigkeit, wie man in der aktuellen Situation sich verhalten soll. Vor der AfD wird seit 2013 gewarnt. Es gibt Studien, es gibt Demonstrationen, es gibt kritische Berichte, Recherchen, alles mögliche. Das schadet der AfD offenkundig nicht. Das hält ihren Aufstieg nicht auf.
Im Gegenteil, fast, ja.
Und es ist bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr ja nicht ausgeschlossen, dass die AfD an einer Landesregierung beteiligt wird oder man eine Minderheitenregierung
bin muss. In Sachsen-Anhalt haben Sie das, glaube ich,
zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Wie reagiert man dann? Welche Möglichkeiten hat man dann noch politisch zu agieren? Ich merke, wann immer ich darüber rede und lese, eine große Ratlosigkeit. Und diese strategische Ratlosigkeit, die kann man auch am Ende der Weimarer Republik feststellen, dass die Leute zwar erkennen, das ist furchtbar, was da passiert. Da kommt eine Bewegung nach oben mit der Hitlerbewegung, die nichts will als zerstören und abrechnen. Und glaubt, über Zerstörung und Abrechnung könne sie sozusagen den Wiederaufstieg Deutschlands zu den Deutschen angemessenen Größe bewerkstelligen. Und obwohl sie das klar sehen, wissen sie nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Das machen im Grunde so weiter. Und dieses auf der einen Seite eine große Bedrohung sehen, auf der anderen Seite so weitermachen wie gewohnt, das stelle ich auch heute fest.
Das heißt, Sie sind doch besorgt um die Demokratie. Und gilt das im Besonderen für den Osten des Landes, Deutschlands?
Ich denke gar nicht so, dass ich sage, das gilt für den Westen und das gilt für den Osten.
Ja, ich habe jetzt natürlich schon versucht, ein bisschen die Brücke zu schlagen zum Thema ehemalige DDR. Der Osten ist immer noch, auch 36 Jahre nach dem Mauerfall, ein Thema, über das viel geredet wird, intensiv publiziert wird, heftig auch noch gestritten wird. Es gibt verschiedene Autoren und Autorinnen, die darüber auch in den vergangenen Jahren zum Teil sehr absatzstarke Bücher geschrieben haben. Also Steffen Mau, Dirk Oschmann, Anne Rabe. Und auch jetzt im Vorfeld des heutigen Tages sind wieder einige Bücher erschienen. Zum Beispiel Alexander Prinz mit Oststolz, Appell eines Nachwendekinds. Oder auch Ilko Sascha Kowalczuk, der zusammen mit Bodo Ramelow die neue Mauer, ein Gespräch, veröffentlicht hat. Sehen Sie das alles, also diese ganzen Veröffentlichungen, die Debatten, als Beweis dafür, dass die DDR-Geschichte letztendlich immer noch nicht aufgearbeitet ist?
Nein, man wird ja mit Geschichte nicht fertig. Es ist ja nicht so, dass man was aufarbeitet und dann hat man den Aufarbeitungskoffer, den stellt man in die Ecke und erledigt ist die Sache. Nein, im Gegenteil, je länger man über Geschichte redet und je mehr man sich mit ihr beschäftigt, desto mehr Fragen tauchen dann, wenn man es richtig macht, auch wieder auf. Ich glaube, was die DDR betrifft, da gibt es noch Lücken, wo wir zu wenig wissen, aber die Transformation, wie man das in den 90er Jahren genannt hat, also der Prozess der Vereinigung, die schnelle Deindustrialisierung im Osten, die Installation des politischen Systems dort, da gibt es noch sehr viel Diskussionsbedarf. Mich überrascht er immer. Ich war wirklich überrascht, dass es da so viel Interesse für diese Bücher gibt. Ich mochte sehr das Buch von Steffen Mau, Ungleich vereint, wo er einfach sagt, was mir richtig scheint, dass man mit diesen Unterschieden wird leben müssen. Also was wären die drei wesentlichen Unterschiede, würde ich sagen. Also der Osten ist, solange ich lebe, ärmer als der Westen des Landes. Das Zweite ist, es ist halt ein weitgehend entkirchlichter Raum. Das ist auch ein großer Unterschied. Und das Dritte ist immer, dass die Frauen auf eine andere Art emanzipiert waren in der DDR als im Westen. Das wäre Thema für eine eigene Sendung. All das konnte man schon Anfang des Jahrtausends sagen. Da hat sich in den letzten Jahren in der Diskussion nach meinem Eindruck nicht so viel bewegt. Und deswegen wundert es mich, dass so olle Kamellen wie etwa von Oschmann noch mal so großes Interesse finden. Aber das merke ich dann auch, wenn ich in Sachsen, wo ich öfter bin, mit Leuten rede. Da gibt es Kränkungen und Kränkungen verschwinden ja nicht. Die kann man abkapseln, man kann versuchen, mit denen irgendwie zu leben, aber sie bleiben. Und diese Kränkungen werden jetzt zunehmend wieder politisch bewirtschaftet. Und deswegen dieses große Interesse.
Also bei Dirk Oschmann war ja auch der Absatz seines Buches im Osten am allergrößten. Also insofern Stichwort Kränkungen, das Sie erwähnt haben. Ich nehme auch an, Sie selber haben immer noch Kontakte zu Menschen, die in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen sind. Also
selbstverständlich.
Und entsprechend, wenn Sie mit denen reden, mit Menschen Ihrer Generation, wie nehmen denn Sie die Stimmung wahr?
Also was ich oft merke, aber das prägt ja überhaupt die Atmosphäre im Lande, ist, dass die Leute sagen, also mir geht's ja gut und ich bin gut durch die Vereinigung gekommen, aber ich kenne da ein paar. Und dann wird erzählt, wie schlecht es denen ging. Dann habe ich in einem Supermarkt in einer sächsischen Kleinstadt erlebt, wie eine Verkäuferin sozusagen nochmal den Kalten Krieg gewonnen hat, als sie ungefragt erklärte, ja, uns hat man immer gesagt, ihr wart so brav in der Diktatur, mit euch kann man ja alles machen. Und jetzt, das meint in der Pandemie, jetzt haben wir gesehen, mit den Wessis kannst du alles machen, wir wehren uns. Das ist so ein nachgeholter Triumph für manche. Und es gibt halt vor allem mit der AfD eine politische Kraft, die das bewirtschaftet und den Stolz der Leute anspricht. Das ist offenkundig sehr erfolgreich. Was mich dann wundert ist, warum gelingt das etwa der SPD oder der CDU, sehr viel weniger diesen Stolz anzusprechen oder dort Leute zu erreichen oder den Grünen. Das ist ja deren Schwäche, die den Raum überhaupt erst geöffnet hat für andere.
Vielleicht resultiert mein Zögern beim Thema Lernen aus der Geschichte ein bisschen aus meinen DDR-Erfahrungen, haben Sie vor kurzem in einem Gespräch mit Journalistenkollegen gesagt. Welche Erfahrungen meinten Sie da?
Na, erstens war in der DDR völlig klar, wie die Geschichte gelaufen war und dass man die richtigen Lehren daraus gezogen hat. Die DDR war ja eine Lehre aus der deutschen Geschichte. Man kann aus der Geschichte auch das Falsche lernen. Deswegen wäre ich da vor allzu großer Gewissheit immer vorsichtig, würde ich davor immer warnen. Und das andere ist das damit einhergehende, in der DDR vor allem ja immer sich als antifaschistische Gründung verstehen, wirklich eine starke Repression gegen alles, was ans Dritte Reich oder an den Nationalsozialismus Anklänge hatte, gab. Das hat faschistische Impulse, das Erstarken von Neonazis behindert, aber es hat es nicht verhindert. Also es gab Riesenaufstände, als irgendwie auf dem Schulklo ein Hakenkreuz eingeritzt war. Das war eine Staatsaffäre und das wurde groß untersucht und dann gab es entsprechende Maßnahmen, um Schuldige zu ermitteln und die zurechtzuweisen. Trotzdem hatten wir in der 80er Jahre in der DDR Skinheads, Schläger und als die Mauer fiel, ging die Vereinigung besonders schnell auch in den Neonazi-Gruppen und ich habe damals in Lichtenberg nicht weit von diesem besetzten Haus der Nationalen Alternative gewohnt. Es war auch merkwürdig, wenn man diese damals noch äußerlich sehr gut zu erkennenden Nazis beim Bäcker traf.
Also insofern zögern beim Thema
ja,
Lehren.
Ja, ich zögere überhaupt, wenn sich Leute ihrer Sache allzu sicher sind. Ich finde, das habe ich zumindest in meinem Leben gelernt, man muss immer mal zurücktreten und überlegen, ja, ist das noch richtig, was stimmt das? Ist es nicht vielleicht auch anders und aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten? Und das macht mir in der Gegenwart auch Sorgen, dass zu viele Spaß haben an den Routinen der öffentlichen Debatte. Das haben wir alles schon tausendmal gehört. Es wird mit gleichem Ingrimm immer wieder wiederholt und die Debatte kommt keinen Schritt voran und man gräbt sich dann richtig ein, dort wo man seine Position hat. Es gibt Dinge, die sind unverhandelbar, das ist schon klar. Aber ich glaube nicht, dass es Debatten und eigenen Positionen gut tut, wenn man sie nie in Frage stellt.
Ja, das kann man, glaube ich, Ihnen nicht vorwerfen. Sie haben jetzt auch schon rekurriert auf Ihr eigenes Leben. Wenn wir jetzt da schon stehen, dann gucken wir doch mal drauf. Sie sind gebürtiger Sachse, sind 5 Jahre nach dem Mauerbau in Leipzig geboren. Ich hatte ja schon gefragt nach den Kontakten, nach Ihren Freunden, Freundinnen, die Sie noch haben. Wie sehr fühlt sich Jens Bisky hier und heute seiner ostdeutschen Herkunft noch verbunden?
ich fühle mich vor allem als Berliner. Und das ist ja was ganz anderes. Das ist ja weder Ost noch West, das ist ein eigener Zustand, Berliner zu sein. Aber ich fühle mich natürlich Leipzig, wo ich oft bin, noch verbunden. Aber was meint jetzt verbunden? Ich suche da nicht ein vergangenes Glück oder so, sondern da komme ich her, das ist meine Geschichte.
Ich meine das so im Sinne von tatsächlich auch ostdeutsche Identität. Fühlen Sie noch sowas?
Nein.
Nein.
Aha. Ich fühle keine ostdeutsche Identität. Ich war 23 im Jahr 1989. Das heißt, die längste Zeit meines Lebens lebe ich in der Bundesrepublik. Jetzt gibt es manche, die sagen, ja, aber die frühen Jahre sind die entscheidenden.
Die prägenden,
die
ja.
Die prägenden mag sein, aber wir wissen auch, dass wir schon physisch alle 7 Jahre komplett erneuert sind. Also jede Zelle eine andere ist. Und ich würde nicht sagen, dass meine DDR-Erfahrungen wichtiger sind als das, was ich in der Bundesrepublik erfahren habe.
Aber Im Sie waren Gegenteil, sehr, sehr politisch damals.
Ich bin also sehr
Sie
politisch waren groß geworden und ich war sehr politisch.
FDJ-Sekretär, also Jugendsekretär dieses kommunistischen Jugendverbandes. Sie waren in der SED, auch in jungen Jahren schon. Und Sie hatten sich sogar verpflichtet, 4 Jahre für die NVA, für die Nationale Volksarmee. Ja. Also da hat, wir sprachen über Identität, aber da hat zu dem Zeitpunkt für diese Phase Ihres Lebens jedenfalls eine starke Identifikation stattgefunden.
Da gab es eine starke Identifikation. Dann gab es so, ob ich 18, 19 war, viele Irritationen und den Versuch, mir darauf einen Reim zu machen. Aber ich hatte nicht genug Kraft, da wegzugehen oder zu sagen, nein, ich höre jetzt auf bei der Armee, ich trete aus der SED aus. Ich hätte auch nicht so richtig gewusst, was dann. Und insofern habe ich, obwohl ich die DDR lange sehr bejaht und unterstützt habe, 89, 90 als große Befreiung erlebt. Und ich habe mit Leuten geredet, die auf der anderen Seite, wenn man so will, gestanden haben, also in der DDR, in der Opposition waren. Und über diese Erfahrung von 89, 90, dass plötzlich sehr vieles möglich ist, ein Druck weg ist, dass man eine große Befreiungserfahrung hat, komme ich mit denen eigentlich ganz gut aus. Also besser als mit vielen, die jetzt so nostalgisch verklärt zurückschauen.
Ich will noch ein bisschen über diese DDR-Zeit reden, bevor wir dann auf die Zeit nach 1989 gehen und nochmal zurückkommen zu Ihrer Herkunft. Also Ihr Vater war Lothar Bisky, Professor für Film- und Fernsehwissenschaft in der DDR, nach der Wende dann Bundesvorsitzender der PDS, später dann Co-Vorsitzender der Partei Die Linke. Ihre Mutter war Almut Bisky, eine bekannte Kultursoziologin in der DDR. Einer ihrer Brüder ist Norbert Bisky, einer der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Künstler. Haben Sie diesen familiären Hintergrund, dieses in eine derart erfolgreiche Familie geboren zu sein, haben Sie das irgendwann auch als Last erlebt?
Nein. Ich habe allerdings eine andere Erinnerung an meine Eltern, selbstverständlich. Also meine Eltern waren nicht mal 30, als ich geboren wurde. Das heißt, mein Vater hat gerade an seinen ersten wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben. Das waren im Grunde Studenten und keineswegs so in hohen Funktionen, wie man sie jetzt ja völlig zu Recht sieht. Das entwickelte sich dann. Und als mein Vater Rektor an der Filmhochschule in Babelsberg wurde, da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt. So. Wir hatten aber bis zum Schluss immer guten Kontakt, was nicht heißt, dass man übereinstimmt, haben es aber immer geschafft darüber, selbst als das härter wurde, weil das Ganze ja dann irgendwann unter Beobachtung stattfand und öffentlich registriert worden ist, geschafft, ohne uns zu zerstreiten oder ohne uns schwer zu verletzen. Was mich manchmal genervt hat, ist, dass die Leute mich ständig nach meinem Vater gefragt haben, weil ich dachte, ich bin ja auch noch da, bin nicht nur Sohn. Und nicht mal im Hauptberuf Sohn, sondern auch noch ein anderer. Aber inzwischen, und es passiert mir nach wie vor oft auf Veranstaltungen, Lesungen, freue ich mich, wenn Leute nach meinem Vater fragen oder erzählen, sie hätten ihn mal getroffen. Er ist halt jetzt 12 Jahre tot, aber noch nicht vergessen, das freut mich dann.
Und das Verhältnis zu Ihrem Bruder, wie war das damals?
Mein Verhältnis zu Norbert?
Ja, zu Norbert. Sie haben ja noch einen dritten Bruder, der auf tragische Weise verstorben ist. Ja.
Mein Verhältnis zu Norbert war und ist gut. Er malt, ich kann nicht malen. Und ich schreibe halt, da mischt er sich auch nicht so ein. Beispiel dafür, wie gut unser Verhältnis ist, dass ich ihm gesagt habe, du, ich sitze an so einem Berlin-Buch, mach mir doch mal ein Cover. Ich will kein Brandenburger Tor auf diesem Cover sehen. Ich will diese klassischen Berlin-Bilder da nicht. Und dann hat er sich halt hingesetzt und hat mir ein Aquarell gemalt, das dann zum Cover geworden ist. Wir telefonieren regelmäßig. Wir führen natürlich jeder sein Leben.
Also Sie haben auch über Ihre Familie ja geschrieben. Sie haben das Buch geschrieben, Geboren am 13. August, Der Sozialismus und ich. Das ist 2004 erschienen. Da habe ich mich gefragt, 2004, da war der Mann 38 Jahre alt. Warum erst so spät?
Na, dadurch, dass ich so lange bei der Armee war, also bis 89, von 85 bis 89, habe ich erst spät angefangen zu studieren. Bin immatrikuliert worden, noch in der DDR, aber der Vorlesungsbetrieb begann erst nach dem 3. Oktober 1990. Dann habe ich studiert, habe sehr gerne studiert, habe eine Dissertation geschrieben und mich dann erstmal mit ganz anderen Sachen beschäftigt als mit der DDR. Dann kamen so die ersten Schritte in den Beruf und dann habe ich gedacht, das schreibe ich jetzt mal auf. Und das fiel auch mit einer Phase zusammen, in der mein Vater sich aus seinen politischen Funktionen, Ämtern in der Partei weitgehend zurückgezogen hatte. Im Grunde aufs Altenteil vorbereitete. Ich wusste nicht, als ich mit dem Buch begonnen habe, dass das zusammenfällt mit der Gründung der Partei Die Linken, also diesem Zusammengehen von, wie hießen die, WASG, glaube ich,
ja, genau.
Und PDS. Das wusste ich nicht. Und da ist es dann erschienen. Ich würde es heute ganz anders schreiben, bin aber trotzdem sehr froh, dass ich es damals gemacht habe. Jetzt habe ich das aufgeschrieben und kann damit innerlich nicht völlig abschließen, aber es beunruhigt mich die Vergangenheit nicht mehr.
Jetzt haben Sie uns natürlich aber neugierig gemacht. Was meinen Sie nur ganz kurz damit? Würde es heute ganz anders machen?
Ich glaube, ich würde heute viel mehr über die Beziehungen zur Sowjetunion im Alltag, die Wahrnehmung des Russischen und sowas schreiben. Das kommt im Buch vor, aber nicht wirklich als großer Schwerpunkt. Ich würde das Buch heute nicht so sehr aus deutscher Perspektive schreiben, weil inzwischen bin ich auch oft in Polen. Mhm. Und wenn man von dort schaut auf die 90er Jahre, dann sieht man auch manches anders.
Sie haben vorhin schon gesagt, als die Mauer fiel, waren Sie 23 und in geboren am 13. August. Schreiben Sie zu Ihrem Lebensgefühl dieser Zeit: Ich wollte wieder ehrlich leben, privat glücklich und ansonsten authentisch Sozialist sein. Wie unehrlich war Ihr Leben denn in der DDR? Oder was heißt da unehrlich?
Unehrlich meint, dass vieles, was mich gestört hat, eine völlige Kontrolle, ein Entscheiden über fremde Leben. Also mein Leben war ja geplant im Grunde bis Mitte 30, als ich 16 war. Also wie alles weitergehen soll, welcher Schritt folgt. Dass ich das nicht ausdrücken konnte. Es gab keine Öffentlichkeit, trivial das zu sagen, aber immer wichtig daran zu erinnern, in der man solche Probleme verhandeln konnte. Wenn, dann konnte man sie andeuten auf dem Theater oder in ein paar Büchern. Und dann passiert ja mit einem selber etwas ganz Merkwürdiges, wenn man sich dagegen nicht richtig wehrt. Man plappert diese Floskeln nach und sagt dann auf dem Appell dies und das, auf der Versammlung dies und jenes, völlig routiniert, hat mit einem selber nichts zu tun. Aber es bleibt nicht folgenlos, dass man diese Floskeln die ganze Zeit nachplappert. Irgendwie habe ich das Gefühl, man erstirbt dann so innerlich. Und schon zeitliche Distanz, heute würde ich nicht mehr sagen, ich will als Sozialist leben. Ich weiß gar nicht, jetzt, wenn Sie zurückfragen, ja, was sind Sie denn dann? Würde ich sagen, mal so, mal so.
Berliner.
Berliner, genau. Das ist aber eine sehr ausweichende Antwort auf alle Fragen.
Ja, das habe ich auch vorhin schon so wahrgenommen, ja. Also dann gehen wir jetzt doch mal auf 1989 und die Folgen. Also wie gravierend hat sich Ihr Leben tatsächlich verändert durch den Mauerfall?
Ich hatte, und es war für mich der größte Schock, zum ersten Mal das Gefühl, dass man mich ernst nimmt. Man hat mir vorher immer zugetraut, eine Uniform anzuziehen und irgendwelche Parolen zu sagen und auch so einen Granatwerfer irgendwie in Stellung zu bringen. Aber dass das, was ich zu sagen habe oder was ich sage, selbst wenn ich heute finde, es ist dumm gewesen, das wurde nie richtig ernst genommen. Und meine Grunderfahrung in den 90er Jahren ist, ja, alle müssen ihr Leben umkrempeln, alle wechseln die Jobs, aber du wirst zum ersten Mal ernst genommen. Und dann gab es so eine Verkrampfung, sehr früh schon, so ein Zurücksehnen nach der DDR.
Bei Ihnen tatsächlich?
Nicht bei mir, sondern im Freundeskreis. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, diese Verbindung würde ich gerne kappen. Man muss alles in der Bundesrepublik toll finden, dann findet man die DDR schlecht. Oder man findet manches an der DDR gut, dann muss man aber heute die Bundesrepublik und die Vereinigung doof finden. Also diese enge Kopplung zwischen dem Urteil über das, was gewesen war, und die Gegenwart, die wollte ich auch deswegen, geboren am 13. August, die wollte ich gerne kappen. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das für mich selbst geschafft habe. Und dann hatte ich einfach nur Glück in den 90er Jahren. Und ich konnte das machen, was ich wollte. Also irgendwas mit Büchern lesen und schreiben. Und das ist ja ein großes Glück, wenn man das kann, wenn einem das möglich gemacht wird.
Angesichts dessen, was Sie über den Umzug der Familie Bisky von Leipzig nach Berlin schreiben, überrascht es schon, um jetzt mal wirklich auch nach vorne zu gucken, dass Sie ein fast 1000-seitiges Buch über diese Stadt verfasst haben. Berlin, Biografie einer großen Stadt eben. Also es muss ja offenbar so gewesen sein, dass sich Ihre Gefühle für diese Stadt, ich glaube, Sie waren 15, als Sie da hingezogen sind mit Ihren Eltern, aber dann eben nach dem Mauerfall und in Folge gravierend verändert haben. Denn sonst hätten Sie sich nicht über einen so langen Zeitraum hingesetzt und dieses dicke Buch verfasst über die Stadt Berlin.
Ja, ich mochte Berlin, als wir hierher gezogen sind, das war im Sommer 1981, überhaupt nicht. Berlin war für mich damals 13. Stock, Punkt Hochhaus, Berlin-Marzahn. Das heißt, man sah die Stadt nur irgendwo in der Ferne und da musste man erst durch Industrieanlagen und so ein bisschen Parks mit der Straßenbahn gondeln oder lange mit der S-Bahn fahren. Für jemanden, der aus einer Stadt mit ganz klassischem Grundriss wie Leipzig kommt, aus einer alten, bürgerlich von Handel und Verlagswesen geprägten Stadt, war Berlin einfach nur formlos und nicht zu durchschauen. Und so langsam habe ich mich dann doch angefreundet mit Berlin, einfach weil ich hier immer wieder interessante Leute gefunden habe. Und dann war ich lange im Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung, habe dort fürs Feuilleton geschrieben. Und das hieß, das ist ja nach wie vor ein großer Unterschied zwischen Berlin und Bayern. Und habe dann immer versucht, den Lesern der Süddeutschen Zeitung, von denen ja sehr, sehr viele im Süden der Republik leben, zu erklären, was hier so passiert und was hier so los ist. Und daraus hat sich dann irgendwann die Idee zu einer Berlin-Biografie ergeben, die machen wollte und sollte, was es vorher so nur in Sammelbänden gab, dass man nämlich auch die preußische Geschichte erzählt, also nicht nur das späte 19. und das 20. Jahrhundert, sondern auch ein bisschen die preußische Geschichte davor, die ist ja ganz interessant, eigentlich zu erzählen, wie Berlin so eine wichtige große Stadt geworden ist, womit das zusammenhängt und welche Probleme das mit sich gebracht hat. Und deswegen ist dann das Berlin-Buch entstanden.
Das haben Sie tatsächlich geschrieben in der Endphase Ihrer Zeit als Feuilletonist bei der Süddeutschen Zeitung.
Ja.
Und für die Süddeutsche Zeitung haben Sie ja nicht nur kurz, sondern sehr lang gearbeitet, von 2001 bis 2021. Ich habe bei uns im Archiv nachgefragt, zwischen 2001 und 2021 sind mehr als 1000 Artikel von Jens Bisky im Feuilleton der SZ erschienen. Können Sie sich noch erinnern, welche Themen, welche Kontroversen in dieser Zeit Sie am meisten gepackt haben?
Es gab damals in der Süddeutschen Zeitung, seit ich 2001 dort mit anderen zusammen angefangen habe, eine tägliche Literaturseite. Das war meine Hauptaufgabe und da habe ich mich ums Sachbuch gekümmert. Und es hat mich sehr interessiert, interessiert mich bis heute. Und dann gab es eine lange Zeit, in der ich, wie gesagt, hier über Berlin geschrieben habe und das ist ja eine Menge passiert in Berlin. Ja, also es wurde so gerade Hauptstadt, es war gerade die Regierung umgezogen, da war die Stadt schon wieder pleite. Dann war die große Woverei-Zeit, arm, aber sexy. Und über all diese Dinge, die Diskussion über Gedenkstätten, Denkmäler, Architektur hier, habe ich da geschrieben. Und dann natürlich immer mal wieder über die großen Ost-West-Debatten, die es die ganze Zeit ja gegeben hat. Da habe ich gegen Ende versucht, mich ein bisschen rauszunehmen, weil ich finde, wenn man da 10 Jahre was gesagt hat, dann sollen mal Jüngere und andere was sagen. Das ist für alle besser.
Und so grundsätzlich zur Rolle des Kulturjournalisten, also wie würden Sie die Aufgabe eines Kulturjournalisten beschreiben?
Ganz praktisch würde ich sagen, das, was wichtig ist, ständig und ist mir ganz wichtig, regelmäßig, möglichst floskelfrei darzustellen. Das scheint mir die wichtige Aufgabe. Was meine ich mit regelmäßig? Dass man den Anspruch wenigstens erhebt, die wichtigen Bücher in einer Saison zu besprechen. Das heißt, nicht mit der Autorin spazieren zu gehen oder irgendwo Kaffee zu trinken oder ein Interview zu führen, sondern wirklich zu rezensieren. Das scheint mir ganz wichtig. Das ist inzwischen nicht mehr so üblich, aber das halte ich für die Aufgabe von Feuilleton, für die entscheidende Aufgabe. Die aktuellen Ereignisse in der Kunst, in der Musik, in der Architektur, im Theater, in der Literatur und beim Sachbuch und noch einiges mehr. Meine Popkollegen werden sauer sein, dass ich sie gerade vergessen habe, obwohl einige der Klügsten, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, sich genau damit beschäftigt haben. Da die laufenden Ereignisse zu beschreiben, das scheint mir ganz wichtig. Es gibt so eine starke Tendenz, Bücher als Ereignisse und nicht als etwas, das selbstverständlich ist, zu besprechen. Das halte ich für ein Problem. Andere mögen das anders sehen.
Seit Mai 2025 haben wir ja einen neuen Kulturstaatsminister, Wolfram Weimer, ein ehemaliger Verleger und konservativer Journalist, Ex-Cicero-Chefredakteur, Ex-Welt-Chefredakteur, hat auch für die FAZ als Auslandskorrespondent gearbeitet. Der richtige Mann am richtigen Platz, Ihrer Meinung nach?
Also ich halte ihn nicht wirklich für konservativ. Also er tut so. Gucken wir mal. So ein Kulturstaatsminister hat er vor allem die Aufgabe, für gute Stimmung zu sorgen mit den Kollegen in den Ländern und Kommunen, die am meisten für Kultur bezahlen, nicht der Bund, sondern in Ländern und Kommunen zu reden und da zu gucken, wo Probleme sind, diese Probleme irgendwie anzugreifen und dann für verlässliche, gut finanzierte Strukturen zu sorgen in den Einrichtungen, für die der Bund zuständig ist. Bis vor allem die Deutsche Welle. Riesenetatposten beim Kulturstaatsminister. Das sind dann so Tanker wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die zum großen Teil vom Bund bezahlt wird, oder auch Stiftung Weimarer Klassik und andere. Der macht ja gar nicht so viel inhaltlich. Im Gegenteil, es ist sehr viel dafür getan, dass ein Kulturstaatsminister nicht einfach sagen kann, ich will jetzt diese und jene Kultur. Dafür gibt es immer Jurys, dafür gibt es immer Gremien, dafür gibt es die Bundeskulturstiftung und anderes. Also der kann nicht direkt sagen, jetzt aber mal dieses Stück aufführen oder dies und jenes tun. Insofern bin ich immer irritiert, wenn jemand damit allzu viel kulturkämpferisch inhaltlichem Anspruch kommt. Was ich ihm hoch anrechne, ob er das richtig gesagt hat, darüber müsste man dann lange reden. Was ich ihm aber für seinen Beginn hoch anrechne, ist, dass er sich sehr deutlich gegen Antisemitismus positioniert hat. Ich sehe das mit großer Sorge, wie Antisemitismus hier und in anderen europäischen Ländern jetzt wieder selbstverständlich im Grunde wird. Es kommt nichts Gutes aus Antisemitismus. Das ist die Ursuppe alles Bösen. Und wenn man jetzt sagt, na, die wollen ja nur Israel kritisieren, dann würde ich doch bei vielen sagen, nein, das ist ein willkommener Anlass, diese antisemitische Bösartigkeit wieder auszukramen. Das interessiert mich und beschäftigt mich besonders, weil es im Berlin-Buch eine große Rolle spielt. Berlin war ja eine große Stadt jüdischer Kultur und immer auch ein Zentrum des Antisemitismus, hat immer beides hier gegeben in Berlin. Und selbstverständlich spielt Antisemitismus als Schmiermittel zwischen verschiedenen Bewegungen am Ende der Weimarer Republik eine große Rolle. Dann hat er sich, Wolfram Weimer, entschlossen, gegen das Gendern vorzugehen. Da lächle ich. Das ist keine Frage, die mich vordergründig interessiert. Und jetzt müssen wir mal gucken, weil es gibt ja doch einige Probleme. Das eine ist, dass eben die, die am meisten bezahlen für Kultur, sparen müssen, dramatisch sparen müssen. Und das andere ist, dass man irgendwie dafür Sorge tragen muss, dass jüngere Leute sich für Theater, vielleicht auch für Oper, für Literatur, Kunst interessieren. Dass irgendwie diese ganzen tollen Einrichtungen, die finanziert werden, noch ein Publikum haben in 10 Jahren. Das wäre so ein Thema, von dem ich mir wünschen würde, dass es Bundeskulturpolitik, das Land ist, wie wir alle wissen, ja sehr lange ohne einen Bundeskulturminister oder einen Staatsminister für Kultur ausgekommen, dass er sich diese Frage stellt. Und dann würde ich ihm, also ich meine, die wichtigsten Fördermaßnahmen, da kann er gar nicht so ran. Das ist die Künstlersozialkasse, das ist der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für Bücher. Und dann würde ich immer noch sagen, sowas wie Musikschulen oder Abos für Schülerinnen und Schüler also irgendwie alle Maßnahmen, die dafür sorgen, dass nicht nur die, die das zu Hause eh mitbekommen, Kultureinrichtungen besuchen.
Und dafür ist es jetzt noch zu früh, ein Urteil zu finden.
Das kann man noch nicht einschätzen. Ich sehe nur auch, dass Claudia Roth hatte ja auch so aus einer ganz anderen Richtung so leicht kulturkämpferische Anwandlungen, dass diesem Amt jetzt so eine symbolische Bedeutung zugesprochen wird, dass es da um so eine Positionierung in einem Kampf geht. Ich, vielleicht irre ich mich da auch, aber ich halte das Amt vor allem für eins, das für Stabilität in den Institutionen sorgen muss und dafür, dass in 10, 20 Jahren irgendjemand überhaupt noch den Sinn einsieht, warum so viel Geld für Museen, Opernhäuser ausgegeben wird.
Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal zu Jens Biski. Sie sind hier und jetzt beim Hamburger Institut für Sozialforschung, geschäftsführender Redakteur der Zeitschrift Mittelweg 36 und des Internetportals Soziopolis. Von der Süddeutschen Zeitung zum Hamburger Institut für Sozialforschung. Warum dieser Schritt?
Ich habe etwa 25 Jahre Feuilleton gemacht. Und dann stellt man sich irgendwann die Frage, mache ich das jetzt, bis man mich in Stiefeln hier rausträgt? Oder versuche ich nochmal was ganz anderes? Und dann habe ich gedacht, es kann nicht schaden, wenn ich mich mit Themen nochmal gründlicher beschäftige. Und dann ergab sich die Möglichkeit, die Arbeit an diesem tollen Hamburger Institut zu machen mit einer wunderbaren Redaktion. Dann habe ich gesagt, dann versuche ich das jetzt mal. Hat auch den großen Vorteil, dass mein Büro da inmitten der Bibliothek, einer wunderbaren, gut bestückten Bibliothek ist, wo ich dann jederzeit nachschauen kann, wenn mich was interessiert. Sie wissen, wie das im Journalismus ist. Man kann viel recherchieren, aber Zeit in die Bibliothek zu gehen, die muss man sich wirklich erkämpfen, die muss man sich nehmen. Das genieße ich sehr. Und dann bin ich wirklich der Meinung, dass im Journalismus und auch in der Politik so regelmäßige Wechsel ganz gut sind. Dass nicht alle Leute sagen, das habe ich mit 30 gemacht, jetzt mache ich das, bis ich 90 bin. Ich finde, man kann da auch versuchen, was anderes zu machen oder sich andere Themen erschließen. Und das hat sich jetzt für mich durch Hamburg ergeben.
Also das klingt so, als ob Sie es nicht bereuen, dass Sie diesen Schritt gegangen sind.
Ich pendele nach Hamburg und dank der Deutschen Bahn ist das auch ein sehr abenteuerlicher Vorgang. Und ich wohne nach wie vor in Berlin und ich werde Berlin auch nicht dauerhaft verlassen.
Sie sind da sehr hartnäckig, ne? Als Sie bei der Süddeutschen gearbeitet haben, sind Sie auch nie nach München gezogen.
Ja, so ein bisschen ein Verhockter. Das ist eigentlich nicht ganz gut, aber das hat sehr private Gründe. Und ich bin gern hier und habe hier Freunde. Und dann bleibe ich hier, zumal man ja inzwischen wirklich sehr mobil sein kann. Mittelpunkt ist schon noch Berlin.
Und trotzdem interessiert mich kurz, wie fühlen Sie Hamburg?
Hamburg ist eine interessante Stadt, auf die ich mir noch gar keinen richtigen Reim machen kann. Ich finde, die Unterschiede zwischen den Milieus und die sind stärker wahrnehmbar als in Berlin. Und ich finde die Grenzen zwischen den Milieus nicht so durchlässig wie in Berlin. Ich finde Hamburg im Vergleich zu Berlin wirklich sehr wohlhabend. Also auch von der Ausstrahlung her sehr wohlhabend. Und man gilt in Hamburg leicht als Schwätzer. Also ich rede eh gern viel und lang. Und wenn man da mehr sagt als Moin, dann ist man ja schon einer, der die Gusche nicht halten kann. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber da mein Vater auch sowas Norddeutsches hatte und so nicht so viel reden, kommt mir das bekannt vor.
Und Sie können und das.
Es geht. Es geht.
Zum Schluss noch die Frage, was kommt als nächstes? Also welche weiteren Bausteine planen Sie diesem ungemein facettenreichen Leben in den nächsten Jahren hinzuzufügen?
Also ich will noch mal ein Buch schreiben, in dem es mehr um Kulturgeschichte, um Lebensstile gehen wird. Mehr kann ich noch nicht verraten, weil ich es noch nicht weiß. Werden wir mal schauen, wann das fertig ist. Ich werde weiter das tun, was ich jetzt mache. Das Institut in Hamburg schließt ja 2028 und dann schaue ich mal, was ich dann mache. Ich nehme an, es wird sich weiter um Bücher drehen. Also wie in den letzten Jahren auch.
Jens Biski, herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen für Ihre Fragen.
Ich bin Doris Maul und ich bedanke mich auch für Ihr Interesse.